Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen.
Ich bete. Wir feiern Pfingsten, Gott. 50 Tage nach Ostern. 50 Tage der Zwischenzeit, in der die Jünger nicht so recht wussten, wer sie sind und wie das alles werden kann. Immer wieder zwischendurch Begegnungen mit dir und dann die Himmelfahrt. Du warst weg. Wie geht es weiter? Und jetzt bricht der Geist Gottes herein, erfüllt ihre Herzen, macht aus mutlosen und eingeschüchterten Männern begeisternde Nachfolger Jesu Christi. Wir erinnern daran, Herr, aber es ist nicht einfach nur ein Erinnern, als ja, wie man sonst so an bestimmte Gedenktage erinnert, sondern es ist jetzt und heute, dass es passiert, immer wieder neu passieren kann. Du willst reden, dein guter Geist will Menschenherzen erreichen, sie packen, sie begeistern, sie freimachen. So dürfen wir jetzt auf dich hören. So dürfen wir darauf warten, dass dein Geist auch hier bei uns hereinbricht und überall auf dieser Welt in die Gottesdienste. Und dass du auch gerade die Herzen der Täuflinge erfüllst, dass ein tiefer Friede sie durchströmt. Herr, und so bitten wir dich jetzt, rede du und guter Geist, hilf uns zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus geht und der Heilige Geist kommt. So könnte man ja mit knappen Worten das Pfingstfest beschreiben. Dabei war das den Jüngern gar nicht recht. Wer nimmt schon gerne Abschied? Wer trennt sich schon gerne von einem liebgewonnenen Menschen? Und hatte doch Petrus noch vor kurzem Jesus gefragt, wo gehst du hin? Hatte kurz darauf Thomas diese Frage erneut aufgeworfen. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? So fragen sie jetzt, in diesem Augenblick, nicht mehr. Nicht, dass sie Jesu Antwort verstanden hätten. Sie sind einfach nur noch traurig. Und zugleich drängt sich zunehmend die Frage in den Vordergrund, was dann aus ihnen wird, wenn er geht, wenn er nicht mehr da ist. Ach, ich wäre Jesus so gerne begegnet. Ich hätte ihn so gerne erlebt wie die Jünger. Hätte ihn so gerne manches von Angesicht zu Angesicht gefragt. Diesen Wunsch hat wohl schon so mancher Christ verspürt. Wie viel weniger können es da die Jünger gewollt haben, dass Jesus geht, sie ohne ihn zurechtkommen, ohne ihn leben müssen. Und doch, musste es sein. Es war notwendig. Es war das Beste, was ihnen passieren konnte. Denn nur so, wenn Jesus geht, wenn er nicht mehr leiblich da ist, nur so kann er ihnen seinen Geist, Gottes Geist, schicken. Wer einen starken Lehrer hat oder einen Freund, der älter ist, einen Mentor, ein Vorbild, und dem eifert man nun nach, der muss sich aber dann doch irgendwann von diesem Vorbild, von dieser starken Person lösen. Sonst bleibt er von ihm abhängig, unselbstständig, wird ständig darauf sehen, was der macht und sagt, wird nur auf seine Anweisung hin handeln und ansonsten immer nur warten. Doch der Freund oder Lehrer, Mentor kann bestenfalls 3 oder 4 Leute intensiv begleiten. Oder wenn es in einer Kommunität geschieht, vielleicht auch 12, so wie Jesus und die Jünger. Aber er kann doch nicht ständig bei jedem dabei sein. Jesus geht, der Geist kommt. Was schon rein menschlich normal ist, sinnvoll erscheint, das ist geistlich erst recht sinnvoll. Wäre Jesus bei den Jüngern geblieben, wären sie dann in alle Welt gegangen? Wie hätte das gehen sollen? Wären sie zu solchen Predigten fähig gewesen, wie sie zu Pfingsten gepredigt haben? Hätten sie so mutig dem Hohen Rat widerstanden, als der von ihnen verlangte, nicht mehr in der Öffentlichkeit über Jesus zu reden? Und wäre Petrus zu Cornelius gegangen, dem römischen Hauptmann? Wäre Paulus Christ geworden, wäre Stephanus so mutig gewesen und hätte so standhaft und fröhlich Jesus Christus bezeigt, ja, hätte er den offenen Himmel über sich gesehen in dem Moment, wo man ihn steinigte und in diesem offenen Himmel Christus zur Rechten des Vaters sitzend. Wenn der noch ständig bei ihm gewesen wäre, wie hätte das gehen sollen? Jesus geht, der Geist kommt. Kein Grund zur Traurigkeit, sondern zur Freude. Pfingsten bedeutet, dass der auferstandene Jesus Christus seinen Geist ausschüttet, dass sein Geist in jedem wohnen will, der das zulässt. Jeder, der Christus glaubt, vertraut, mit ihm leben will, gottgefällig, sinnvoll und zielorientiert leben will, der bekommt dafür seinen Beistand, seinen Tröster, seinen Fürsprecher, seinen Anwalt, seinen Christi, Gottes. Alles, was der Vater hat, ist meins, hat Jesus nicht nur einmal gesagt. Aber hätte Jesus Christus nicht viel mehr erreichen können als seine Jünger? Würde Jesus Christus nicht heute viel mehr erreichen als seine Gemeinde? Wäre er selbst leibhaftig hier? Jesus Christus wäre nur einer. Wir sind viele. Und das ist es eben, was Pfingsten ja ausmacht, und unter uns wirkt ja sein Geist. Wenn er, Gottes Geist, kommt, dann wird er der Welt die Augen auftun. Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Aber wie soll das gehen, wo Jesus doch gesagt hat, dass die Welt diesen Geist nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt? Wie soll das gehen in unserer Welt, in der so viele Geister wirksam sind, von denen der eine lauter schreit oder buntere Bilder zeigt als der andere? Wie soll das gehen in einer Welt, in der noch kaum noch einer sich Zeit nimmt, um wirklich zuzuhören? In einer Welt, in der die Gewalt Überhand zu nehmen scheint, die Ungerechtigkeit triumphiert, Geld regiert. In dieser Welt, in der jeder sich selbst der Nächste ist, jeder nur auf das eigene sieht. Wie soll diese Welt den Geist Gottes wahrnehmen? Sich von ihm die Augen öffnen lassen,
wo doch selbst die Christen ihn allzu oft dämpfen und nicht zur Wirkung kommen lassen. Und da sind wir beim Knackpunkt. Die Kirche in unserer Zeit und in unserem Land braucht mit Verlaub mehr Geist. Mehr Geist Gottes. Denn die Welt kann den Geist Gottes nicht sehen. Aber sie sieht die Kirche. Sie sieht die Christen. Der Welt wird die Wahrheit über sich offenbart. An uns. Wir sind das Kontrastprogramm. Wir sind der Spiegel, den Gott dieser Welt vorhält. Und das bewirkt der Geist Gottes. An uns kann die Welt erkennen, was Gerechtigkeit bedeutet. Nämlich, dass wir begeistert sind von Jesus Christus und seiner Sache. Und dass wir glauben, dass er beim Vater ist, zur Rechten Gottes. Und dass er alles in der Hand hat. An uns kann die Welt erkennen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und wo und wie das geschah? Damals auf Golgatha am Kreuz, in der vermeintlichen Niederlage Jesu. Wo Menschen sich durch Christus und seine Liebe berühren lassen. Wo kalte und harte Menschenherzen von Gottes Geist warm und weich werden. Wo vorher verzweifelte und in sich verkrümmte Menschen plötzlich aufrecht gehen und strahlen. Da zeigt sich die Wirkung von Golgatha. Da blitzt Gerechtigkeit auf. Wo Gemeinde in völlig anderer Weise miteinander lebt, als man es gemeinhin tut in dieser Welt, wo die Liebe untereinander das wesentliche Element ist, wo man liebevoll aufeinander Acht gibt, einander in Wertschätzung begegnet, wo man sich mit den Fröhlichen freut und mit den Trauernden trauert und weint, wo Menschen zusammenkommen und zusammenbleiben, die menschlich nichts oder nur ganz wenig miteinander verbindet, wo alle sich gleichermaßen von Gott abhängig wissen und das als ihr größtes Glück betrachten. Da erweist sich Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung als der Sieg. Da wird der Glaube zum Sieg, der die Welt mit ihrem Fürsten und ihren lebensfeindlichen Mächten überwindet. Gerechtigkeit. Nicht wir müssen diesen Sieg erringen. Christus hat ihn schon längst errungen. Doch er kann und soll an uns in dieser Welt sichtbar werden. Der Welt, den Menschen, die Christus noch nicht kennen und ihm nicht glauben, denen können und sollen wir zu einem Spiegel werden, in dem sie sich selbst erkennen. Wir Christen müssen uns fragen lassen, ob wir nicht zu einem Taubenspiegel geworden sind. Die Kirche, vor allem in der westlichen Welt, muss sich fragen, ob sie nicht zu einem Zerrspiegel geworden ist, der eher zur Belustigung dient als zur Selbsterkenntnis. An uns soll die Sünde aufgedeckt werden, die das Leben vergiftet. Im Griechischen steht hier, wie hier an vielen Stellen, die im Deutschen mit Sünde übersetzt werden, mit diesem Begriff Sünde, der uns so unbekannt irgendwie geworden ist. Sünde ist das zweite Stück Sahnekuchen oder dass man zu schnell in der geschlossenen Ortschaft fährt. Nein, dieses Wort Sünde, das hier im Griechischen steht, hat in der Grundbedeutung den Sinn Zielverfehlung. Das ist der Kern von Sünde. Menschen verfehlen das Ziel ihres Lebens. Und wir sagen ja gemeinhin etwas salopp, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, das Ziel des Lebens wird verfehlt. Eine von tiefem Vertrauen und Liebe gekennzeichnete Beziehung zum Schöpfer. Und seit Jesus wird das noch einmal konkreter. Menschen weigern sich, die in Christus ausgestreckte Hand zu ergreifen und sich aus dem Sumpf ziehen zu lassen, weil sie sich selbst sozusagen aus dem Sumpf retten wollen. Menschen verweigern, ihr Misstrauen Gott gegenüber heilen und in Vertrauen verwandeln zu lassen. Menschen lehnen ab, sich mit Gott versöhnen zu lassen und so zu mit sich selbst versöhnten Menschen zu werden. Sie lehnen ab, sich von ihrer Ich-Sucht befreien zu lassen und so zu beziehungsfähigen Menschen zu werden. Aber wie können nun Menschen an uns entdecken? Wie können wir ihnen ein Spiegel sein, damit sie ihre drohende Zielverfehlung sehen? Indem wir Christen als begnadigte Menschen leben. Indem wir als Menschen leben, die dankbar sind. Erkennbar, zutiefst dankbar dafür, dass Christus uns herausgerissen hat aus unseren selbstverschuldeten Verstrickungen in Egoismus und Verzweiflung. Ein Spiegel für die Welt, für die Menschen. Als Menschen leben, die Freude ausstrahlen darüber, dass Christus uns völlig unverdient den Aufstand gegen Gott und seine Gebote vergeben hat, für uns die Folgen in Jesus Christus am Kreuz auf sich genommen hat. Ein Spiegel für die Menschen und die Welt, mit anderen barmherzig sein, weil wir ja selbst von Gottes Barmherzigkeit leben. Wir werden den Menschen darin zu einem Spiegel, dass wir so ganz anders leben, eben nach Gottes Maßstäben und nicht nach denen, die in dieser Welt herrschen. Dass wir als Menschen leben, die sich für andere engagieren. Nicht um dafür Lohn oder Anerkennung zu finden, sondern aus Liebe. Als Menschen, denen es am Herzen liegt, dass es in dieser Welt gerechter zugeht. Auch wenn es nur ein wenig, nur ein klitzeklein wenig gerechter ist. Aber es wird immerhin etwas gerechter. Und die eben anpacken und beten. Und die beten und anpacken. Beides miteinander verzahnt, verbunden. Und noch ein letztes, was uns als geistvoll ausweist, was uns zu Spiegeln für diese Welt macht, in denen Menschen sich selbst erkennen können und was sie durch Christus sein könnten. Dieses letzte ist, keiner von uns kommt damit zu Ende, von Christus durch den Geist zu lernen. Keiner kann alles auf einmal ertragen oder erfassen. Auch nach 30 oder 40 oder 50 oder meinetwegen auch 60 oder 70 Jahren Christsein hält Gottes Geist Überraschungen für uns bereit. Da liest man zum zigsten Mal eine Bibelstelle, hat vielleicht gerade noch gedacht, ach, die schon wieder, so wie man einen alten Bekannten, langweiligen Bekannten trifft und denkt, was soll der mir schon zu sagen haben? Und plötzlich gehen einem die Augen über und es geht ein Stich ins Herz. Das hat man ja noch nie so verstanden, noch nie so gelesen. So erging es den Täuflingen. Das eint sie bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Lebenswege und geistlichen Erfahrungen. Sie sind alle drei schon länger als Christen unterwegs und als Säuglinge getauft und konfirmiert. Und doch ging es ihnen auf, dass die Taufe noch einen Aspekt beinhaltet, der ihnen abging, den sie für sich so noch nicht festmachen konnten, nämlich das körperliche Erlebnis, mit Christus in den Tod getauft worden zu sein. Das körperliche Erleben, dass alles abgewaschen wird, was von Gott trennt. Das körperliche Erleben, dass Gott sie versiegelt, es ihnen zusagt,
dass der Bund von seiner Seite hält, unverbrüchlich ist. Und so wird ihre Taufe und Konfirmation von damals heute gewissermaßen vervollständigt. Wir sind und bleiben Empfangende.
Wenn wir als Empfangende leben, dann werden wir nicht von oben herab die Wahrheit verkündigen. Wer selbst immer wieder von Gottes Wort gepackt wird, der wird dem anderen nicht als einer begegnen, der meint, alles zu wissen. Wer selbst immer wieder den lebendigen Geist Gottes herbeiruft. Jesus nennt ihn ja Paraklet, das heißt wörtlich übersetzt der Herbeigerufene. Wer also den Geist Gottes immer wieder herbeiruft, weil es ohne ihn nicht geht, der wird dem anderen schon gar nicht als einer begegnen, der meint, alles besser zu wissen. Jesus ist gegangen, der Geist Gottes ist gekommen. Christen feiern zum vielleicht 1984. Mal Pfingsten. Und Jesus Christus schickt seinen Geist noch immer. Er ist die lebensverändernde, erneuernde, versöhnende Kraft der Auferstehung. Er ist die Liebe, wie Paulus sie im 1. Korintherbrief in dem sogenannten Hohelied der Liebe beschreibt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Sie duldet alles. Der Geist Gottes ist diese Liebe, die in uns, in dir und in mir Raum gewinnen will. Der Geist Gottes ist der Fürsprecher für uns beim Vater. Er ist der Helfer, er ist der Tröster, der Anwalt, der unter uns Raum gewinnen will. Er ist Lebensatem Gottes, der ewiges Leben versprüht und der unter uns und in uns Raum gewinnen will, der uns Leben einhaucht und der durch uns und mit uns der Welt ihre Sünde aufzeigen will, der an uns die mögliche Gerechtigkeit aufleuchten lassen möchte. Und der an unserem Glauben den Sieg über das Böse erkennbar macht. Wollen wir das? Das ist die Frage, die schon zum Anfang des Gottesdienstes anklang. Gott stülpt uns nichts über. Der Geist Gottes ist keine Macht, die über uns kommt und uns, ja, ich sage das mal so mit diesem Wort, vergewaltigt, sondern wir werden gefragt, willst du das? Fragt Jesus dich und mich. Und wir dürfen darum bitten, jederzeit, immer wieder neu. Komm und wirke unter uns und gebrauche uns, du Geist des lebendigen Gottes und unseres Herrn Jesus Christus.